verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich eröffne die 68. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Wir haben in dieser Sitzung einen Tagesordnungspunkt, nämlich ein Fachgespräch zum Thema SDG Nummer 3, Gesundheit und Wohlergehen mit dem Schwerpunkt Gesundheitsförderung und Prävention. Ich darf zunächst unsere beiden Sachverständigen begrüßen, die ich nachher noch ein klein wenig vorstellen werde, nämlich zu meiner Rechten Frau Dr. Ute Teichert vom Bundesministerium für Gesundheit und Frau Maike Voss vom Center of Planetary Health Policy. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Vielleicht ein paar kleine Gedanken vorneweg. Prävention und Gesundheitsförderung sind als eine zentrale gesamtgesellschaftliche Zukunftsaufgabe zu verstehen. In unserer vorherigen Sitzung haben wir da schon ein paar Sätze gehört. Der Klimawandel ist ein Risiko für die Gesundheit, das Leben und den Wohlstand. Die Gefahren durch neue Krankheiten und sich von der südlichen Hemisphäre weiter in Richtung Norden verbreitende Erreger sowie zunehmend anhaltende Hitzeperioden werden weiter steigen. So ist es wichtig, Krankheiten zu behandeln. Besser ist es, sie zu vermeiden und damit auch die Anzahl der gesunden und selbstbestimmten Lebensjahre für alle Menschen zu steigern. Das liegt nicht nur, und auch das haben wir eben schon gehört, nicht nur in der Verantwortung des Gesundheitssektors, sondern in allen Bereichen der Politik. Wir haben schon öfter das Stichwort Health in All Politics gehört hier und zielt über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus auf die Förderung von umfassendem Wohlbefinden. Und dazu wollen wir heute ein Fachgespräch führen. Zunächst zu meiner Rechten, Frau Dr. Med-Ute Teichert ist Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen und Magistra Public Health im öffentlichen Gesundheitsdienst. Seit Februar 2022 ist sie Leiterin der Abteilung öffentliche Gesundheit im Bundesministerium für Gesundheit. Ende 2023 hat Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach angekündigt, das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin errichten zu lassen, kurz BIPAM. Das BIPAM untersteht genau dem Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums und ist organisatorisch der von Frau Dr. Teichert geleiteten Abteilung zugeordnet. Neben Frau Teichert haben wir Frau Maike Voss. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Center for Planetary Health Policy, ein von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit gegründeter Think Tank. In ihrer Forschung konzentriert sie sich auf die Steuerung von Gesundheit innerhalb planetarer Grenzen, insbesondere mit gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Treibern und Barrieren für Gesundheitsförderung und Prävention sowie mit den Wechselwirkungen zwischen Gesundheit, Klimawandel und Sicherheit. Wir haben verabredet ein Eingangsstatement von jeweils 10 Minuten, dann die übliche Frage-Antwort-Runde, wie immer 5 Minuten für Frage plus Antwort. Und es ist auch diesmal wieder eine öffentliche Sitzung. Sie wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 3 übertragen. Sie wird in der Mediathek des Bundestages und auf der Website des Beirats abrufbar sein. Und die Präsentation von Frau Voss, die hat eine Drucksachennummer bekommen, nämlich 2026-123. Wie immer machen wir für das Wortprotokoll einen Mitschnitt. Soweit erstmal die organisatorischen Hinweise. Und damit können wir in unsere Themen einsteigen. Und es ist verabredet, dass Frau Voss beginnt. Und deswegen, sehr geehrte Frau Voss, Sie haben das Wort.
Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank auch für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen und für die Einladung. Ich habe Ihnen 15 Folien mitbekommen und ich gebe mein Bestes, dass ich das in 10 Minuten schaffe. Was ich nicht mitgebracht habe, sind Einführungen in was ist Gesundheit, was ist Nachhaltigkeit. Das machen wir nicht. Das habe ich einfach mal vorausgesetzt. Aber ich habe Ihnen natürlich trotzdem ein paar Hintergründe mitgebracht, nämlich noch einmal die planetaren Grenzen, weil wir mit denen ganz viel arbeiten. Die sind hoffentlich bei Ihnen natürlich auch bekannt, aber das auf Gesundheit zu beziehen, nämlich, dass wir aufgrund der Überschreitung der planetaren Grenzen jetzt schon Leid, Todesfälle, Krankheiten haben und auch in Bezug darauf heute schon direkte und indirekte Gesundheitskosten. Und das allein ist schon Handlungsauftrag eigentlich genug. Im letzten Jahr hatten wir, so nenne ich das, ein wissenschaftliches Momentum mit diesen drei auf Deutschland bezogenen Berichten vom Sachverständigenrat für Umweltfragen ganz rechts hier, für den wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für auch für Umweltfragen, aber im globalen Kontext und den Sachstandsbericht vom Robert-Koch-Institut. Das heißt, die Evidenz zu dem Zusammenhang zwischen Klimawandel, Gesundheit, Umweltveränderung, Gesundheit, Nachhaltigkeit war noch nie so gut. Wir wissen unglaublich viel in dem Bereich. Aber die Frage ist eigentlich immer, was machen wir ganz genau daraus? Der WBGU fasst das auch noch mal so zusammen mit diesem Dreiklang, der die Dringlichkeit noch mal darstellt. Unsere Lebensweise macht krank und zerstört den Planeten gleichermaßen. Gesunde Menschen kann es nur auf einem gesunden Planeten geben. Und wir müssen eine zivilisatorische Wende für planetare Gesundheit, so nennen Sie das, einleiten. Planetare Gesundheit vielleicht ganz kurz. Was ist das eigentlich? Vielleicht kennen Sie das Donut-Modell. Das ist hier rechts dargestellt. Die planetaren Grenzen ganz außen, die eigentlich sagen, wir haben die planetaren Grenzen, aber auch nach innen ein Fundament und Gesundheit gehört eben dazu. Und wir müssen Gesellschaft, Politik, Wirtschaft so gestalten, dass wir innerhalb dieser planetaren Grenzen bleiben und Gesundheit für jetzt und für zukünftige Generationen auch wirklich sicherstellen. Da bin ich ein bisschen durchgesprintet, weil ich lieber hier drüber sprechen möchte. Ich habe noch mal in die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie geschaut von diesem Jahr. Das kennen Sie sicher alle und diesen Satz hier rausgezogen, weil er eigentlich das, was wir heute besprechen wollen, ganz gut zusammenfasst. Nämlich insbesondere Gesundheitsförderung und Prävention sollten angesichts des demografischen Wandels nicht nur über alle Bereiche des Gesundheitssystems hinweg, sondern verstärkt in der Sozial-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt, der Familien, der Verkehrs- oder der Umwelt sowie Klimapolitik sowie im städtischen Städtebau mitgedacht und effizient gestaltet werden. Dem dient insbesondere der Ansatz vom Health in All Policies Konzept. Und das zu lesen als Gesundheitswissenschaftlerin ist super. Das ist quasi das, was wir an Sprache haben wollen. Aber die Frage ist natürlich, was bedeutet das ganz genau und wie macht man das im nächsten Schritt? Und das habe ich versucht, ein bisschen auseinanderzubrechen. Das Erste ist, ich glaube, es braucht eine Neuausrichtung der Ziele im Gesundheitswesen. Das Erste ist, wir müssen die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen, das, was wir im Gesundheitswesen machen, reduzieren. Wie schaffen wir das? Indem weniger kranke Menschen ins System reinkommen. Wie funktioniert das? Durch Gesundheitsförderung und Prävention. Im nächsten Schritt geht es darum, die Bedarfe zu decken, also nicht zu viel zu machen und aber auch nicht zu wenig zu machen. Genau das, was die Menschen brauchen, an Gesundheitsversorgung auch wirklich anzubieten. Und im letzten Schritt, das, was dann noch gemacht wird, muss so emissionsarm wie möglich sein. Also über Krankentransport beispielsweise nachzudenken. Da passiert im Gesundheitswesen schon enorm viel. Worüber wir aber eigentlich ja sprechen wollten, ist der erste Part hier Gesundheitsförderung und Prävention. Und das ist ganz oft gedacht als, das ist sowas außerhalb des Gesundheitswesens. Das ist so dran geklatscht. Aber das ist extrem systemrelevant. Ich würde auch sagen, systemstärkend und auch systemerhaltend. Weil bei all den Krisen, die wir auch im Gesundheitswesen haben, wird es nicht anders gehen, als weniger kranke Menschen im System zu haben. Und das geht eben nur über Gesundheitsförderung, Prävention und die Resilienzdebatte. Ich habe mich so ein bisschen versucht an der Argumentation, wie bekommen wir das eigentlich noch mehr zusammen, Nachhaltigkeit, Gesundheitsförderung und Prävention. Und ich glaube, da geht es noch einmal darum, zu überlegen, was ist eigentlich ganz genau das Ziel, was erreicht werden soll. Und das ist nicht Gesundheit, das ist ja auch erstmal groß und schwammig, sondern das ist gesundheitliche Chancengerechtigkeit. Also keine ungerechten, vermeidbaren oder behebbaren Unterschiede im Gesundheitszustand zwischen sozial, wirtschaftlich, demografisch und geografisch definierten Bevölkerungsgruppen. Also da ranzugehen. Das ist wieder sehr technisch, ich weiß. Aber damit, wenn das Ziel ist, dann ist Nachhaltigkeit, soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit eigentlich nur Mittel zum Zweck. Wir machen das ja nicht einfach so, sondern weil wir Gesundheit, Chancengerechtigkeit erreichen wollen. Und genauso ist auch Health in All Policies nur ein Instrument. Und was ich gleich noch mal vorstelle, die Co-Benefits ein Instrument. Mit anderen Worten, was wir eigentlich brauchen, ist Nachhaltigkeit als Mittel für das gute Leben. Da steckt immer die Gesundheits- oder Lebensqualitätsdebatte mit dran. Für alle und eben auch für zukünftige Generationen, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken, immer auch die zukünftigen Generationen mit im Blick zu haben. Der Health in All Policies Ansatz, vielleicht kennen den einige, gibt es ein ganz tolles Papier dazu vom Zukunftsforum Public Health, kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sektorübergreifender Ansatz, nützt der Entwicklung von öffentlichen Politiken in allen Bereichen und nicht nur im Gesundheitswesen, berücksichtigt systematisch die gesundheitlichen Auswirkungen von Entscheidungen, strebt Synergien an, vermeidet gesundheitsschädliche Auswirkungen und zielt eben auf gesundheitliche Chancengerechtigkeit. Und systematisch die gesundheitlichen Auswirkungen von Entscheidungen habe ich hier unterstrichen, weil wir da gleich noch einmal drauf zu sprechen kommen. Was hat jetzt besondere Hebelwirkung, wenn wir auf Gesundheit und Nachhaltigkeit schauen? Dann sind das eigentlich diese Kreise hier. Das erste ist die Verkehrswende. Also alles, was muskelbasiert statt motorisiert stattfindet, hat Co-Benefits oder Mehrgewinne sowohl für uns Menschen in der Krankheitsprävention als auch für die Umwelt und den Klimaschutz beispielsweise. Gleiches in der Bauwende. Der lustige bunte Kreis in der Mitte ist eine Ernährungsform. Es nennt sich Planetary Health Diet, die sowohl gut ist für den Menschen als auch für den Planeten, um es vorwegzunehmen, die ist nicht rein vegan, die ist auch nicht rein vegetarisch. Das Verhältnis macht es da aus. Die Energiewende natürlich auch und Wellbeing Economy, also eine Wirtschaft, die darauf ausgerichtet ist, nicht nur den Profit zu erhöhen, sondern vor allem, dass es den Menschen in ihrem Wohlbefinden besser geht. Genau. Und wenn ich mir so anschaue, Health and All Policies, wie kommen wir da eigentlich zu einer Systematik? Dann fehlt uns eigentlich was, nämlich Gesundheitsfolgenabschätzung als Instrument. Wir haben natürlich Nachhaltigkeitsprüfungen, auch im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, aber da geht noch mehr. Und das als Instrument noch weiter zu institutionalisieren. 2:50, ich schaue mal, wie weit ich komme. Ich habe mir das Präventionsgesetz angeschaut, inwieweit steckt da jetzt eigentlich schon Nachhaltigkeit drin. Und sowas wie Umweltschutz ist nicht explizit als Ziel genannt, da könnte man nachschärfen. Wenn überhaupt, gibt es Ansatzpunkte jetzt gerade über sogenannte Lebenswelten. Also was passiert in den Kitas, in den Betrieben, in der Kommune? Da kann man ran. Also da kann man jetzt schon loslegen. So ist es nicht. Gleichzeitig ist aber das Präventionsgesetz enorm beschränkt, weil es ja eigentlich nur auf die Kostenträger im Gesundheitswesen, also auf Krankenkassen schaut. Alle anderen Akteure sind davon eigentlich nicht weiter beinhaltet das nicht. Das heißt, da ist eigentlich noch viel mehr zu tun. Das Präventionsgesetz ist nicht das Gesetz, was bundesweit Prävention macht. Das ist ein einziges kleiner Baustein davon. Das nächste, was ich mir angeschaut habe, ist der nationale Präventionsplan, den es so in der Form noch nicht gibt, der aber angekündigt ist im Koalitionsvertrag und von dem ich glaube, dass es ein Instrument sein kann, je nachdem, wie es ausgestaltet wird, für mehr Politikkohärenz, für Partizipation und eben auch immer mit dem Blick auf gesundheitliche Chancengerechtigkeit. Genau, ich glaube, das ist auch schon die letzte Folie. Wollte ich ein bisschen länger drüber sprechen. Sie haben es gerade schon erwähnt, das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, kurz BIPAM. Wir haben mal in einem Kommentar die Frage gestellt, ob das jetzt eigentlich die Lösung aller Probleme ist. Ich glaube, davor muss man noch einmal genau definieren, was ist eigentlich das Problem und was ist die Strategie, warum braucht man dieses Institut. Es gab, Frau Teichert wird das vielleicht gleich auch noch sagen, einiges an Kritik an der Institution. Der Referentenentwurf, der gerade veröffentlicht wurde, geht auf einiges ein, nicht auf alles, aber auf einiges. Und was ich Ihnen mitgebracht habe, ist jetzt nur ein einziger Hebel, nämlich wieder der gesundheitlichen Folgenabschätzung, also als Instrument. Weil ich glaube, dass in den Referentenentwurf man das eigentlich gut einbauen könnte. Dort steht nämlich unter Paragraph 2 Absatz 1 als Aufgabe die Beobachtung von gesundheitsrelevanten Faktoren von gesundheitlichen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, wenn man da noch die zwei Wörter und bewerten mit reinbringt, dann könnte das BIPAM den Grundstein gelegt, dass man nicht nur schaut, was machen denn andere Politiken, andere Politikbereiche und welche Auswirkungen hat das auf Gesundheit, sondern dass sie das auch bewerten dürfen. Das wird den anderen Häusern nicht gefallen. Überhaupt nicht. Aber wenn wir vorankommen wollen im Sinne der gesundheitlichen Chancengerechtigkeit, wäre das ein Hebel. Jetzt habe ich sogar Zeit gespart.
Sehr spannend, insbesondere diese Zuspitzung auf diesen einen Aspekt, der ja tatsächlich plausibel überall eine Rolle spielen müsste, sage ich mal. Aber wir sind gespannt. Jetzt hat Frau Dr. Teichert das Wort. Bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie sich mit diesem Thema beschäftigen und dass Sie uns sozusagen auch im Duo hier eingeladen haben, weil ich quasi fast ergänzend aufsetzen kann auf den wunderbaren Boden, den Maike Voss jetzt gerade schon vorbereitet hat. Vielleicht noch mal einen ganz kurzen Blick zurück. Wie blicken wir auf die Situation? Neben allen Aspekten, die wir gerade ja schon in der Theorie gehört haben, spielt bei uns natürlich im Ministerium auch noch mal sozusagen die Nachwehen der Covid-Pandemie eine Rolle. Auch das müssen wir uns noch mal vor Augen führen. Wir haben ja erlebt, wie in der Pandemie bestimmte Sachen wie ein Brennglas vor unsere Augen gekommen sind und auch wie sehr wir das Thema Gesundheit und Wohlergehen, das SDG3, auch noch mal in den Blick nehmen müssen. Wir brauchen ein leistungsstarkes Gesundheitssystem und wir brauchen breiten Zugang zur allgemeinen Gesundheitsversorgung und eben auch zu hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen. Aber wir müssen uns das natürlich auch noch mal unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ansehen.
Machen Sie weiter.
Okay. Und ich möchte Ihnen vielleicht noch mal mitgeben, was uns auch beschäftigt an dieser Thematik, ist eben das Thema der Lebenserwartung. Wir haben im Vergleich, im internationalen europäischen Vergleich, eine relativ geringe Lebenserwartung für Deutschland. Wir liegen nur etwas knapp über dem Durchschnitt. Also andere Länder, Frankreich, Spanien und auch die Europäer leben im Schnitt deutlich länger als wir in Deutschland. Und wir haben das Problem, dass wir zu wenig gesunde Lebensjahre im Alter haben. Und das, obwohl wir relativ hohe Kosten ins System reingeben, im Schnitt 5.000 Euro pro Kopf in Deutschland. Und wenn ich noch mal auf die Pandemie zurückkommen darf, und das hat Frau Voss ja auch gerade schon angesprochen, die soziale Schere ist nämlich auch noch mal sehr deutlich geworden in der Pandemie. Wir wissen, dass wir ein Thema haben bei der gesundheitlichen Chancengleichheit und dass wir dieses Thema auch noch mal bewusst angehen müssen. Das sind nur einige der Splitter, die uns tatsächlich bewegen und die uns noch mal dazu gebracht haben, zu überlegen, was sind so die wesentlichen Kernpunkte. Sie haben es in der Einführung eben schon gehört. Ich habe eine langjährige Tradition im Bereich der öffentlichen Gesundheit und ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Bereich der öffentlichen Gesundheit stärken müssen. Weil wenn wir über diese Themen reden, müssen wir auch gucken, wie kriegen wir das in die Versorgung, wie kriegen wir das vor Ort. Und dafür müssen wir den Part der öffentlichen Gesundheit deutlich stärken. Bis vor der Pandemie hatten wir das Problem, dass wir vorwiegend im Gesundheitsbereich auf die Kosten geguckt haben und auf den Bereich der Kuration. Wir haben dann gemerkt, okay, es gibt doch noch viel mehr in dem ganzen Kontext, nämlich wir brauchen auch jemanden, der sich um die Gesundheit der Bevölkerung kümmert. Und wir müssen alle Menschen erreichen. Auch das haben wir gelernt, insbesondere die vulnerablen Gruppen. Und wenn wir über das Thema gesundheitliche Chancengleichheit reden, dann ist das zwar, sage ich mal, als Vision eine wundervolle Vision, aber wir müssen auch tatsächlich überlegen, wie schaffen wir das, den Schritt in die Praxis zu machen und wie kriegen wir das sozusagen auch an die Menschen ran. Ja, und wir sind jetzt unterwegs mit vielen verschiedenen Faktoren. Ich möchte vielleicht drei Beispiele an der Stelle ansprechen. Frau Voss hat ja schon das ein oder andere sozusagen vorgelegt und wir hatten es auch in der Eingangsrede gehört. Wir werden ein Bundesinstitut schaffen, was sich mit diesen Themen noch mal beschäftigt. Das ist angelegt im Koalitionsvertrag. Dort steht drin, dass ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit errichtet werden soll, in dem die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aufgeht. Und nicht, dass Sie sich jetzt wundern, im Laufe des Verfahrens hat sich der Name vom Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit Richtung Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin verändert. Das ist aber sozusagen identisch. Also ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, macht ihr denn mehrere Sachen? Nein, das tun wir nicht. Das ist sozusagen das im Koalitionsvertrag angelegte Bundesinstitut. Wir sind letzte Woche mit einem Referentenentwurf gestartet in die Ressortanhörung und auch in die Länder- und in die Verbändeanhörung, sodass dieses Gesetz jetzt auch sozusagen auf der Strecke ist. Und wir warten jetzt noch mal sehr gespannt auf die Rückmeldungen aus der Anhörung, die kommen. Denn auch das hat Frau Voss ja gerade schon erzählt. Es gab im Vorfeld einige Diskussionen zu unterschiedlichen Ständen des Referentenentwurfs, auch vor allen Dingen aus der Fachwelt. Und wir haben davon schon einiges aufnehmen können. Und ich glaube, wenn jetzt in der Anhörung noch mal wichtige Argumente kommen, ist es sehr wohl möglich, diese auch noch mit einfließen zu lassen. Ja, was hat das mit dem Thema hier zu tun, was wir heute besprechen? Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich eins, was durch alle Bereiche durchgeht. Wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, wie Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen aussehen kann. Auch da haben wir an verschiedenen Stellen schon im Fachpublikum häufiger uns ausgetauscht. Auch das Gesundheitswesen hat ja natürlich einen Anteil, was Emissionen angeht und was auch das Thema angeht, wie können wir an der Stelle zu einer deutlichen Reduktion von Emissionen, aber auch von Müllvermeidung zum Beispiel kommen. Auch das ist ein Thema, was für den Bereich mit Sicherheit sehr interessant ist. Im neuen Bundesinstitut wollen wir die Bereiche Prävention, deswegen auch der Name Bundesinstitut für Prävention, das schreit ja schon danach, wollen wir die noch mal deutlich stärken und verankern und das auch auf Bundesebene mit einem Gesicht versehen. Das ist so die Idee, die dahinter steht. Denn auch das haben wir ja eben gehört, wir wollen nicht ständig nur hinterherrennen, wenn die Leute krank sind. Wir glauben, dass es sinnvoll ist, auch den Bereich der Prävention noch mal neu zu stärken und aufzustellen. Und das ist eines der Ansätze, die wir da fahren. Wir wollen Daten für diesen Bereich noch mal generieren, auch unter einem Public Health Aspekt, sodass wir nicht immer nur gucken, warum wird jemand krank, sondern auch, wie ist sozusagen die Krankheitslast in der Bevölkerung. Das ist ein neuer Ansatz, den wir in dem Sinne soweit noch nicht fahren, sodass wir glauben, dass wir damit einen Schritt nach vorne kommen. Und auch das im Koalitionsvertrag hier angelegt, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird in diesem Kontext in dem neuen Bundesinstitut aufgehen, sodass wir also sowohl den Datenbereich zusammenbringen mit der Kommunikation, als auch, dass wir evidenzbasierte Medizin für den Bereich öffentliche Gesundheit schaffen wollen, um damit insgesamt auch die öffentliche Gesundheit zu stärken. Das ist an dieser Stelle neu und wir glauben, dass das ein wichtiger Schritt ist, um Public Health in Deutschland nach vorne zu bringen, aber auch um solche Themen, die wir heute angesprochen haben, wie Nachhaltigkeit, Prävention und Gesundheitsförderung noch mal mit einem deutlichen Input auch auf der Bundesebene sozusagen zu verankern. Denn wir wollen darüber hinaus auch den öffentlichen Gesundheitsdienst weiter stärken. Einen Anfang haben wir gemacht im Bundesministerium für Gesundheit, haben wir erstmalig eine Abteilung für öffentliche Gesundheit. Auch das ist neu. Und wir wollen auch das weiterführen. Wir sind aktuell dabei, den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst umzusetzen. Ein Konjunkturpaket, was während der Pandemie mit insgesamt 4 Milliarden Euro von der Bundesregierung in Angriff genommen wurde, um auch vor allem die Gesundheitsämter vor Ort zu stärken. Und auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Wir wollen dort nicht nur neues Personal schaffen, sind da auf einem sehr guten Weg, sondern wir werden auch die Digitalisierung vor Ort deutlich vorantreiben. Und ich könnte Ihnen noch ganz viele tolle Beispiele erzählen, was wir alles mitnehmen in dem neuen Bundesinstitut und wo wir glauben, dass es wichtig ist, da auch noch mal hinzuschauen. In dem Kontext, in dem wir heute hier unterwegs sind und zu dem, was Maike Voss eben gesagt hat, möchte ich noch ergänzen, dass wir natürlich auch Klimapolitik in den Bereich mit reinnehmen werden, weil wir glauben, dass wir auch in der Gesundheitspolitik das ganze Thema noch mal deutlich verstärken müssen. Das heißt, wir wollen gemeinsam mit unseren nationalen und auch mit unseren internationalen Partnern die Rahmenbedingungen für nachhaltige, klimaneutrale Produkte der gesundheitlichen Versorgung auch noch stärker in den Blick nehmen. Und wir wissen eben, dass das Gesundheitswesen einen erheblichen Anteil auch daran hat, was die Treibhausgasemissionen angeht und dass wir uns auch da noch mal nach vorne stellen müssen, um eben nach vorne zu kommen und auch den ganzen Bereich dafür zu sensibilisieren. Und da passiert schon sehr viel in der Szene. Wir glauben, wenn der Bund mit einer Institution nach vorne geht und auch dieses Thema dort noch mal verankert und bespielt, ist das ein ganz wichtiger Schritt nach vorne, stärkt auch den Akteuren, die in diesem Bereich schon unterwegs sind, noch mal nachhaltig den Rücken. Und das ist genau die Idee, die wir haben. Und wir werden an der Stelle sicherlich weiter nach vorne preschen. Und ich glaube, dass wir die Anregungen, die wir aus der Fachcommunity bekommen, die wir auch aus dem parlamentarischen Bereich bekommen und die guten Ideen, die da sind, und da sind viele, dass wir diese gut aufnehmen können und dort auch noch mal miteinander verbinden können. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Teichert. Vielen Dank für diese beiden Eingangsstatements. Ich glaube, da gibt es für Fragen und Diskussionen eine Menge Anknüpfungspunkte. Und ich schaue mal in die Runde, um die ersten Wortmeldungen mal mir anzuschauen. Okay, wir beginnen bei Herrn Meyerlei, machen dann mit Frau Hagel-Kehl, Frau Menge und Herrn Wagner weiter und dann Herr Dr. Kraft.
Und dann ja, vielen Dank für die interessanten Vorträge. Frau Dr. Teichert, Sie hatten gerade von der öffentlichen Gesundheit gesprochen. Einfach eine Verständnisfrage. Ist die dann abzugrenzen von einer privaten Gesundheit? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie mir diese Begrifflichkeit vielleicht erläutern würden? Und Sie hatten gerade in Ihrem Abschlussstatement auch davon gesprochen, das Gesundheitswesen habe einen gewissen Anteil an den Treibhausgasemissionen. Könnten Sie mir das auch an einem praktischen Beispiel veranschaulichen? Das wäre sehr freundlich, das vielleicht mal vorweg als meine ersten Fragen, damit ich diese Unklarheiten beseitigt bekomme. Danke.
Ja, gerne direkte Antwort.
Also gerne. Öffentliche Gesundheit nicht im Kontext oder im Gegensatz zu privater Gesundheit, sondern im Prinzip haben wir ein Drei-Säulen-Modell im Gesundheitssystem. Das heißt, wir haben die stationäre Versorgung, wir haben die ambulante Versorgung und wir haben den Bereich öffentliche Gesundheit. Und öffentliche Gesundheit umfasst alle Bereiche, die in diesem Kontext sozusagen eine Rolle spielen. Das sind sowohl die Gesundheitsämter auf kommunaler Ebene, wir haben die Landesgesundheitsämter und die Ministerien auf Landesebene und wir haben natürlich den Bund mit vielfältigen Bundesoberbehörden und auch das Bundesgesundheitsministerium. Alle diese gehören zu dem Bereich öffentliches Gesundheitswesen und der große Unterschied ist, während wir in den Bereichen stationär und ambulant sozusagen die Finanzierung über die Kostenträger haben, wird der Bereich der öffentlichen Gesundheit aus Mitteln der öffentlichen Hand sozusagen finanziert. Und deswegen ist es auch immer so schwierig, das im Vergleich zu beziffern, weil wir uns häufig konzentrieren auf den Bereich stationär ambulant und auf die Diskussionen, die damit eine Rolle spielen. Genau.
Gibt es eine Nachfrage?
Ja.
Wer möchte?
Sie hatten die Frage nicht an mich gerichtet, aber ich kann sie Ihnen beantworten, wenn Sie möchten. Vielleicht noch zu dem ersten. Ich definiere öffentliche Gesundheit immer als die Sorge um die Gesundheit von allen. Ganz grob kurz zusammengefasst. Wo liegen die Emissionen im Gesundheitswesen? Die liegen vor allem dort, wo wir viele Produkte haben, in den Arzneimitteln, in der Produktion, in der Lieferkette. Die liegen in Medizintechnik, die liegen in der Beheizung oder in der Kühlung von Krankenhäusern, also alles, was Gebäude angeht, das rechnen wir dort auch mit rein. Wir rechnen ungefähr 5 bis 6% der gesamten Emissionen in Deutschland liegen im Gesundheitswesen. Und auch da müssen wir Richtung Null gehen, so schnell es geht. Das Gesundheitswesen ist da schon enorm unterwegs. Also viele Krankenhäuser haben Nachhaltigkeitsmanager eingestellt und laufen da schon. Kann es noch ein bisschen mehr Unterstützung geben von Seiten der Bundesregierung? Aber da passiert schon enorm viel. Und ich glaube, das braucht eher Unterstützung und vielleicht noch ein paar mehr Zielausrichtungen. Aber das passiert schon, ist in Gang.
Noch eine Nachfrage? Es sind noch 2 Minuten.
Zum BIPAM fragen wollen. Welche Hebel hat denn dieses neu zu schaffende oder neu geschaffene Haus dann im Endeffekt? Hat es nur beratende Wirkung oder gibt es dort irgendwelche Hebel, die tatsächlich aktiv eingesetzt werden können?
Ich versuche gerade zu überlegen, was Sie mit Hebeln meinen sozusagen, denn der Bund hat ja keine Zuständigkeit für den Bereich öffentliche Gesundheit. Das ist eigentlich Ländersache, Gesundheit. Also ist mir nicht so ganz klar, meinen Sie Durchgriffsrechte, weil die haben wir natürlich nicht.
Beispielsweise ja. Und wie der Einfluss dann tatsächlich ist, ob es dann irgendwelche Bindungswirkungen gibt von den Ergebnissen, die dieses Haus dann schaffen wird oder Ähnliches.
Also die Idee ist dort über Netzwerkaufbau und Kommunikationsplattform sozusagen den öffentlichen Gesundheitsdienst noch mal zu adressieren und dort vor allen Dingen auch Evidence-Based Medicine hinzutragen. Wir haben in dem Bereich bisher eine breite Landschaft verstreut. Sie erinnern sich vielleicht, in der Pandemie hatten wir die Diskussion bei den Kontaktpersonenermittlungen. Da war ja die Frage, warum läuft das im Gesundheitsamt A anders als im Gesundheitsamt B, vielleicht im gleichen Land oder auch in einem anderen Bundesland. Und wir glauben, dass wir sozusagen als Serviceleistung für die Gesundheitsämter und zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit einen wesentlichen Beitrag machen können, wenn wir dort über wissenschaftlich fundierte Informationen, die wir dort reingeben werden, wo wir uns auch ein Observatory aufbauen, um die Forschung mit zu integrieren, dass wir mit der Erstellung von Leitlinien einen wichtigen Richtungs eine richtige Richtung vorgeben können. Und ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Wir werden keine Hebel in dem Sinne von Durchsetzungsmöglichkeit haben. Die Länderzuständigkeiten und auch die kommunalen Zuständigkeiten bleiben in dem Fall völlig unberührt. Aber als Serviceleistung, das mal sozusagen auch wissenschaftlich zu evaluieren und einen Schritt in die Forschung reinzumachen und damit sozusagen den Boden zu bereiten, wie es ja in anderen Bereichen tatsächlich weitgehend der Fall ist in der Medizin. Wir glauben, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist und dass das ein großer Unterschied zu dem ist, was wir bisher machen und dass wir damit auch entscheidend nach vorne kommen können.
Dankeschön. Vor der nächsten Frage will ich ganz kurz mal meine Redeliste abgleichen, dass ich niemanden übersehen habe. Ich habe jetzt hier bei mir stehen Frau Hagel-Kehl, Frau Menge, Herr Wagner, Herr Dr. Kraft, Herr Gerschau, Herr Brinkhaus, Frau Rudolph. Niemanden übersehen. Das ist gut. Frau Hagel-Kehl, bitte.
Ja, herzlichen Dank für Ihren Vortrag und auch für Ihre Arbeit. Ich komme ja aus dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und bin da mit der Ernährung befasst. Und darum ist einiges, was Sie hier gesagt haben, das kommt mir sehr bekannt vor, wobei das natürlich immer unsere Problematik ist im Bund. Also wenn es gerade darum geht, also Bürgerrat hat gefordert, kostenlose Kita und Schulernährung mit einem guten Qualitätsstandard, dann heißt es ja, wer soll das bezahlen? Also das heißt, im Endeffekt sparen wir uns wahrscheinlich viel, viel Geld im langfristigen Bereich. Das wäre meine Frage, wenn wir eben die Kinder anständig ernähren. Weil das sind ja alles die Folgekosten. Wir kennen ja die Statistiken, dass die Kinder zu dick sind und so weiter und eben fehlernährt sind. Das wäre meine Frage, wie bekommen wir das besser hin, dass wir eben das auch finanziert bekommen in irgendeiner Art und Weise. Und dann auch, was Sie vorher gesagt haben, Frau Voss, also mit den gleichen, oder Sie ja auch, Frau Dr. Teichert, also gleiche Bedingungen. Wir haben eben nicht diese gleichen Bedingungen. Je niedriger das Einkommen in einem Landkreis ist, desto niedriger ist die Lebenserwartung. Also das hängt schon sehr eng zusammen. Was machen wir, damit wir die Menschen dazu bringen, dass sie sich eben auch wahrscheinlich an manchen Stellen besser ernähren oder weniger Alkohol trinken, weniger rauchen und solche Faktoren, was eben alles zusammenkommt. Also wie bekommen wir das hin als Bund, ohne dass wir jemanden bevormunden, aber dass wir den Menschen eben die Hilfestellungen geben, eigentlich die uns viele Folgekosten dann ersparen, weil das ist ja alles, was dann später aufschlägt bei uns in dieser Gesundheit, wie Sie ja auch geschildert haben, dass eben dann das Niveau eben sinkt. Und ein Punkt, der ja eben auch von einer Kollegin damals genannt wurde mir, die im Gesundheitsausschuss ist, die gesagt hat, wir bräuchten eigentlich auch ein Screening für alle Patienten, die ins Krankenhaus kommen. Sind die richtig ernährt? Haben die irgendwelche Mangelerscheinungen? Und jedes Mal, wenn sie was gesagt hat dazu, dann hieß es immer, ja, dafür haben wir kein Geld. Aber da ist auch nachgewiesen, glaube ich, bereits wissenschaftlich, dass das eben viele Kosten sparen würde. Weil wenn man weiß, wo sind die Fehlsachen, also was fehlt dem Körper, also ich bin ja keine Medizinerin, aber was fehlt an Mineralstoffen und so weiter, dann wäre es wahrscheinlich um einiges leichter, die zu behandeln. Also das wäre auch meine Frage, was kann man in dem Bereich machen?
Ja, mehrere Fragen. Wer möchte? Frau Voss?
Ich fange mal an. Vielleicht herzlichen Dank für die Fragen im Ernährungskontext. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat gerade ihre Empfehlungen angepasst und hat auch mit aufgenommen, dass Ernährung nicht nur gut für uns Menschen sein muss, sondern dass sie der Umwelt auch nicht schaden darf. Also da haben wir jetzt schon inhärent den Nachhaltigkeitsaspekt mit drin. Das ist eine ganz große Errungenschaft. Um im Ernährungsbereich wirklich mit großen Schritten voranzugehen, braucht es den Fokus auf Lebenswelten, also auf Kita, auf Schule, auf Betrieb, auf Gemeinschaftsverpflegung, auch im Krankenhaus zum Beispiel. Wenn Sie mal letzten Zeit im Krankenhaus waren, da möchte man ja wirklich nicht essen. Das liegt daran, dass Ernährung in dem Budget im Krankenhaus mit dort ist, wo auch zum Beispiel Bettwäsche ist. Da kann man sparen. Und nicht in dem Bereich, wo es zum Beispiel um Arzneimittel geht. Das macht uns gesünder. Da liegen die Fehlanreize dafür. Genau, wir beschäftigen uns viel mit Gemeinschaftsverpflegung in dem Kontext. Und es ist nicht, wenn man das umstellt, es ist nicht immer teurer. Das ist eigentlich ein Mythos. Das ist nicht immer teurer, die Umstellung. Das liegt quasi daran, dass Köchinnen und Köche daran nicht gewohnt sind, in dem Bereich zu kosten, dass da vielleicht noch Wissen fehlt. Aber da kann man ganz viel dran verändern. Es kostet nicht immer mehr. Und wie Sie auch gesagt haben, es spart am Ende Krankheitskosten, indirekte und direkte Krankheitskosten. Deswegen hatte ich das auf die erste Folie gebracht. Zudem noch zwei weitere Punkte. Sie haben es kurz angesprochen. Nichts in den Gesundheitswissenschaften ist so gut belegt wie der Zusammenhang zwischen Armut und Krankheit. Menschen, die in Armut leben, sind kränker, sterben früher und leiden länger. Das heißt, alles, was, deswegen hatte ich das mit aufgenommen, Wellbeing Economy, Kindergrundsicherung zum Beispiel oder welches Instrument auch immer mehr Geld in Familien bringt, hilft der Gesundheit. Also Finanzpolitik ist Gesundheitspolitik in dem Bereich. Zu den Screening Ernährung. Ich war letzte Woche, ganz kurze Anekdote, ich lasse Ihnen leider wenig Zeit, tut mir leid, bei der Charité hier in Berlin, die gesagt haben, wir wollen unser Personal vor Ort und auch die Patienten gesünder ernähren. Und die haben es auch empfohlen und selber gesagt, da müssten sie eigentlich ran, ein Screening machen gegen Mangelernährung bei allen Patientinnen und Patienten. Also da wird schon drauf geachtet. Die Frage, wie das finanziert ist, weiß ich leider nicht genau.
Wenn ich ganz kurz noch ergänzen darf, die Frage, wie erreichen wir die und wie Lebenswelten hatten wir als Stichwort schon. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir mit aufnehmen in dem neuen Bundesinstitut. Und wir wollen die Kommunikation etwas verändern. Wir wollen nicht mehr nur noch Botschaften senden nach dem Motto, benehmt euch, bewegt euch, ernährt euch gesund, sondern wir wollen tatsächlich auch fragen, warum machen die Menschen das oder warum machen die das nicht? Das ist nochmal ein anderer Ansatz, den wir jetzt nach vorne bringen wollen und wir glauben, dass wir damit auch nochmal einen Schritt weiterkommen.
Ja, danke schön. Nun ist an der Reihe Frau Menge und anschließend Herr Wagner.
Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich finde Ihr Konzept deshalb sehr überzeugend, weil es einen interdisziplinären Ansatz hat. Und ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, so vorzugehen. Und ich wünsche diesem Institut auch bei den ganzen Haushaltsberatungen, die wir jetzt haben, trotzdem einen erfolgreichen Start und hoffe auch für Sie, dass Sie so arbeiten können, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ich selber bin außerdem im Verkehrsausschuss und ich könnte jetzt die Themen CO2, Feinstaub, Mikroplastik, Lärm, Rohstoffabbau und so weiter auflisten. Wir wissen alle, dass das Auswirkungen hat und keine positiven, schon gar nicht auf die menschliche Gesundheit. Deshalb meine Frage an Sie. Sie stoßen mit Ihrem interdisziplinären Ansatz auf Ressortegoismen. Wie glauben Sie, kriegen Sie es hin, dass Sie Menschen wie uns davon, also überzeugen müssen Sie viele wahrscheinlich nicht, aber einige vielleicht doch. Aber wie können wir Arbeitsweisen herstellen, dass wir selber aus dieser Mühle rauskommen, in diesen Ressort-Egoismen zu arbeiten, zu denken und zu handeln, raus in den interdisziplinären Ansatz? Die zweite Frage an Sie ist, wie kann es gelingen, dass die Erkenntnisse sich in Maßnahmen umsetzen lassen und was kann Ihr Einfluss bzw. Ihr Beitrag dazu sein, diese Maßnahmen deutlich zu machen? Dankeschön.
Wir ringen hier schon um die Redezeit. Ja, Sie sprechen alle die Themen an, die uns wirklich auch sehr am Herzen liegen. Und die Herausforderungen des interdisziplinären Ansatzes und des ressortübergreifenden Arbeitens sehen wir in der Tat auch. Und ich kann das sozusagen unterschreiben, was Sie gesagt haben. Frau Voss hatte eben darauf hingewiesen, schon mal auf das Papier des Zukunftsforums zum Thema Health in All Policies. Das ist eins, was wir sozusagen auch uns vorgenommen haben, jetzt auf die Agenda zu setzen. Wir sind aber auch schon dabei, das in einzelnen Bereichen sehr deutlich auszuprobieren. Wir haben sowohl, ich sag mal, das Themenfeld One Health, wo wir sehr intensiv, ressortübergreifend auch schon mit anderen Ministerien zusammenarbeiten und ebenfalls im Bereich Hitzeschutz. Da haben wir sogar eine Arbeitsgruppe über die Ressorts hinweg gegründet, innerhalb des Klimaschutzes, nochmal eine eigene, die wir vom BMG aus anführen, wo wir sehr gute Erfahrungen machen, was jetzt die Umsetzung von Maßnahmen angeht. Denn gerade beim Hitze sind wir sehr nah, auch bei Umwelt, wir sind bei Bauen, wir sind bei Ernährung und viele andere Faktoren. Und das ist was wir sozusagen auf- und ausbauen wollen, um in diesem Schritt einen Schritt nach vorne zu kommen. Die Herausforderungen, die von Ihnen beschrieben wurden, sehen wir an der Stelle durchaus. Genau. Und wie wir die Erkenntnisse umsetzen wollen, auch das ist natürlich nochmal eine gute Fragestellung. Und da glaube ich tatsächlich, da hole ich nochmal sozusagen mein Herzstück raus. Wir müssen den öffentlichen Gesundheitsdienst an der Stelle nochmal deutlich mehr in den Blick nehmen. Denn wir haben über den öffentlichen Gesundheitsdienst einen ganz anderen Zugang zu den Lebenswelten. Also Gesundheitsämter gehen regelmäßig in Kitas, die gehen in Schulen, die gehen in Pflegeheime, die gehen in Krankenhäuser. All das, was wir sozusagen in diesem Setting Kontext besprechen, da sind die mit ihren Aufgaben sowieso unterwegs. Das heißt, wir müssten gucken, dass wir das ein bisschen stärker miteinander verzahnen und verbinden. Und da sehe ich eigentlich einen sehr deutlichen Ansatz. Und ich glaube, da ist genau die Stärke für den Bereich der öffentlichen Gesundheit. Denn weder eine Arztpraxis noch ein Krankenhaus kann sozusagen in diese anderen Felder reingehen und kann natürlich auch nicht die Themen bespielen, die Sie jetzt schon so breit angesprochen haben. So, und jetzt übergebe ich eine Minute noch.
Danke, schaffe ich. Zwei Punkte vielleicht. Das erste, wie bekommt das wirklich Zähne? Ich glaube, die Ansätze sind schon da, wenn wir die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und die das Berichtswesen noch mehr nutzen, auch für Gesundheit. Also wir brauchen ganz klar Rechenschaftslegung in dem Bereich. Das heißt, das, was ich vorher mitgebracht habe, ist ein Hebel auf dem Weg dahin. Also Gesundheits, dass wir eine Institution haben, die Gesundheitsfolgenabschätzungen machen darf. Andere Länder machen das seit Jahren. Wir haben keine Institution dafür. Und das wäre hier eine Möglichkeit, das reinzubringen. Und ich bin, also den anderen Häusern wird es nicht gefallen, wenn dann, also ich überspitze mal, wenn da eine Analyse kommt mit gesundheitlichen Auswirkungen von Tempo 30 in Innenstädten. So, aber das sind die Analysen, die wir brauchen, um gesundheitlich voranzukommen. Klar stehen da andere Interessen daneben. Aber die Frage ist, welche Interesse gewinnt am Ende? So. Das. Und das andere ist der öffentliche Gesundheitsdienst und auch, ich sag mal, die kommunale Gesundheitsförderung. Das sind Mitarbeiterinnen in den kommunalen Gesundheitsämtern, die zum Beispiel Bewegungsförderung machen, die mit den Sportvereinen zusammenarbeiten, die sich wirklich noch mal in die Kantinen gucken. Also diese Strukturen zu stärken, kommunal, aber auch auf Länderebene, Landesvereinigung für Gesundheitsförderung und Prävention gibt es in jedem Bundesland, die machen großartige Arbeit. Diese Struktur auch noch zu stärken, die auch zum Gesundheitswesen mit dazugehört.
Dankeschön. Dann Herr Wagner, anschließend Herr Dr. Kraft.
Ja, ich glaube, Frau Voss, wir müssen die Kommunikation ändern, sonst kriegen wir das nicht in den Referentenentwurf rein. Natürlich würde ein Verkehrsminister würde sich freuen, wenn er natürlich weiß, welche gesundheitlichen Benefits ein Tempo 30 in den Städten hätte, glaube ich. So kann er natürlich auch die beste Politik für die Menschen machen. Genau das, glaube ich, muss die Kommunikation sein, dass wir allen Ministerien natürlich damit vielleicht zeigen können, wie sie noch besser auch Politik machen für alle Bevölkerungsgruppen. Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend, das nochmal zu probieren, ob wir da solche Berichts- und Bewertungsmöglichkeiten auch mit verankern. Und Sie sagen, andere Länder haben das schon. Das finde ich immer spannend, wenn Sie da nochmal vielleicht darauf eingehen können. Da könnten wir da nochmal genauer nachgucken. Ich habe eine Frage, die auch in selbe Horn stößt wie von meiner Kollegin Frau Menge. Wenn man Ihnen so zuhört, Ihnen beiden, müsste man eigentlich denken, ja, ist doch so offensichtlich, das müsste doch eigentlich schon kurz vor der Umsetzung sein. Und tatsächlich erleben wir aber in den Debatten, ja, wir hatten jetzt Europawahlkampf oder auch in den Landtagswahlkämpfen, die davor waren in den letzten Monaten, dass um das Thema Verkehr, Auto oder um das Thema Ernährung sehr emotionale Wahlkämpfe geführt werden und da Argumente der Gesundheit in den Wahlkampfdebatten oft selten benutzt werden. Wie nehmen Sie das wahr und warum glauben Sie, ist das so und wie könnte es diesen Argument der Gesundheit, das ja an sich alleinstehend von allen befürwortet wird oder als wichtig empfunden wird, da noch mehr Gewicht im politischen Raum geben, weil es ist ja schon irgendwie auffällt, dass wir noch nicht mal für Kinder sozusagen Werbung regulieren können, die vielleicht irgendwie Limos anpreist. Was ist da Ihre Einschätzung? Warum sind die Widerstände so groß? Frau Voss vielleicht zuerst und dann Frau Teichert.
Genau, zu den Beispielen, wer macht schon bessere Gesundheitsfolgenabschätzungen und wer es besser institutionalisiert. Ich kenne Beispiele aus Großbritannien und aus Australien, Health Impact Assessment, Health Policy Assessments. Und das eine ist die Methode, das ist Wissen, damit langweile ich Sie nicht, das ist sehr technisch. Aber das andere ist die Institutionalisierung und die regelmäßige Durchführung und die Kommunikation dabei. Und da hatten wir beim BIPAM eben gerade die Möglichkeit, das zu institutionalisieren. Was Sie ansprechen, ist ja die Politisierung von Themen und das manchmal vielleicht auch strategische Raushalten von Gesundheitsargumenten oder das Vergessen von Gesundheitsargumenten. Ich glaube, zum Teil ist es Strategie von Akteuren, die das einfach nicht mit auf dem Tisch haben wollen. Wir nennen das dann immer kommerzielle Determinanten von Gesundheit. Und das andere ist auch, weil wir in Deutschland im Vergleich auch zu anderen Ländern eine sehr schwach aufgestellte öffentliche Gesundheitslandschaft oder Public Health Landschaft haben. Das heißt, die Frage ist eher, wie können wir das noch stärken? Den Gedanken, den Frau Teichert geäußert hat, nämlich das auch mehr als Netzwerk zu sehen, kooperativ kooperativer mit den Akteuren, es gibt ja unfassbar viele Akteure in dem Bereich, noch kooperativer mit den Akteuren zusammenzuarbeiten. Das Zukunftsforum Public Health hatten wir erwähnt, um da den Standort Deutschland für Public Health als kleines Fach noch weiter zu stärken, die Public Health Lehrstühle an den Universitäten zu stärken. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Ich glaube, es ist auch ein Grund, warum das Gesundheitsargument nicht so präsent ist, weil die Community nicht ganz so stark ist bisher.
Ja, wenn ich vielleicht noch einen Gedanken sozusagen ergänzen kann. Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, das hatte ich eben schon mal gesagt, dass wir Gesundheit bisher vorwiegend unter so einem individualmedizinischen Aspekt gesehen haben. Also immer, was bedeutet das für den Einzelnen, woran kann ich erkranken, welche Risikofaktoren hat jemand, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand Diabetes oder Herzinfarkt, Schlaganfall, was auch immer entwickelt. So, und in dieser Logik haben wir gesellschaftlich und ich würde sagen, auch politisch lange gedacht. So, und wenn man dieses jetzt mal ablegt und sich dem Gedanken nähert, den Frau Voss gerade genannt hat, dann glaube ich, dass es sinnvoll wäre, die Public Health Landschaft und dann auch öffentliche Gesundheit insgesamt auch noch mal nach vorne zu bringen und zu stärken. Vielleicht hätten wir da noch mal einen Ansatzpunkt.
Okay, soweit? Oder noch eine Ergänzung? Nee, okay. Dann haben wir jetzt Herrn Dr. Kraft und dann Herrn Gerschau.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Auch danke für die Vorträge. Die beiden Referenten können es nicht wissen, aber auf unserer Finnlandreise gab es eine kontroverse Begegnung mit einem Pharmakonzern, der darauf hingewiesen hat, dass bei Zugang zu einer riesigen Menge von medizinischen Daten es ihm leichter wäre, medizinische Produkte und Medizin zu entwickeln, was dann eben auch neben einem wirtschaftlichen Vorteil für ihn auch zu einem besseren Gesundheitszustand der Gesamtgesellschaft führen würde, natürlich aufgrund der dann entwickelten zielgenaueren oder besseren oder neuen Medikamente, was auch immer. Es klingt zumindest nicht unplausibel, diese Forderung. Sie steht natürlich aber im krassen Widerspruch zum Beispiel zum Nachhaltigkeitsziel 16, eben Durchsetzung des Rechtsstaates, Schützung der individuellen Freiheitsrechte der Bürger, das Ganze. So, die Frage ist natürlich dann, wie sehen Sie das, dass es ja offensichtlich auch Nachhaltigkeitsziele gibt, die bei ihrer Durchsetzung dann einer weiteren Entwicklung von Medizinprodukten tatsächlich de facto im Wege stehen. Also würde ich von Frau Dr. Teicher das wissen, von Frau Voss auch wissen wollen, weil Sie ja so freundlich waren, uns auch hier ein Handout zu geben, wo in Ihrem Zielbilddiagramm, wo Sie hier sicheren und gerechten Raum als etwas Positives für die Gesundheit einschätzen, wie man das einordnen müsste, dass die Durchsetzung von Recht und Gesetz und die Durchsetzung der persönlichen individuellen Freiheitsrechte nach SDG 16 wahrscheinlich einen negativen, begrenzenden Einfluss auf die Entwicklung der Medizin haben.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber in Deutschland ist wenig so gut reguliert wie die Zulassung von Medikamenten. Also das ist ein unglaublich komplexer Prozess mit unglaublich viel Evidenz, die die Seite der Pharmaindustrie liefern muss. Und der Prozess ist der Markteinführung, der Kontrolle von Arzneimitteln ist in Deutschland, hat einen enorm hohen Status. Deswegen verstehe ich nicht ganz genau, wo da jetzt Rechtsstaatlichkeit gefährdet sein soll.
Ich glaube, wir lassen Herrn Dr. Kraft noch mal erläutern.
Okay. Der vorliegende Fall war ein ganz konkreter. Finnland erhebt riesige Mengen an medizinischen personenbezogenen Daten. Ein Pharmaunternehmen sagt, diese Daten, wenn man sie hätte, wenn das Pharmaunternehmen Zugriff auf diese Daten hätte, wäre es in der Lage, Medizin besser, zielgerichteter, neuer, verträglicher etc. herzustellen. Wie gesagt, das klingt nicht unplausibel. Es wird nicht aus Altruismus gemacht, muss man natürlich auch sagen, es sind wirtschaftliche Gründe, aber der Nebeneffekt wäre dann eben auch die Entwicklung von Medikamenten vielleicht schneller, vielleicht zielgerichteter, passgenauer, mit weniger Nebenwirkungen etc. Aber das Ganze verlangt natürlich, dass man konträr zum Nachhaltigkeitsziel 16 in den Rechtsstaat eingreift, auf die individuellen Rechte, die Freiheitsrechte der Bürger eingreift, um hier die verbesserten medizinischen Produkte durchzusetzen. Also wir haben hier einen Widerspruch zwischen dem schnellen Zugang zu Medizin, zu Medikamenten im Allgemeinen und natürlich dem Nachhaltigkeitsziel 16, Bewahrung der Justiz für jeden und Gerechtigkeit für alle.
Ich hoffe, ich habe Sie jetzt verstanden. Ich sehe keinen Widerspruch, weil die Art und Weise, wie Forschung für neue Medikamente jetzt schon gemacht wird, eigentlich schon individualisiert ist in der Form, welche Stichproben oder welche Akteure, welche Patienten und Patienten für die Forschung ausgewählt werden, um an dem neuen Medikament weiter zu forschen beispielsweise. Das sind ja schon die Menschen, die direkt betroffen sind, eine bestimmte Krankheit haben. Das andere, wo die Forschung auch mehr und mehr hinschaut, ist zum Beispiel die Smartwatches, die wir tragen, unsere Bewegungsmuster, unseren Herzrhythmus, unsere Schlafgewohnheiten, dass das noch mehr zum Vorstand wird. Aber das ist dann ja eine Frage von Datenschutz und was der Datenschutz erlaubt oder auch eben nicht erlaubt und inwieweit die Daten, die wir um unsere Hand tragen, zur Verfügung stellen oder eben nicht. Deswegen also auch, und auch in Deutschland hat einen sehr hohen Datenschutzstandard. Deswegen sehe ich da jetzt eigentlich auch keinen Widerspruch.
Okay, soweit für den Moment. Mal schauen. Okay. Herr Gerschau und da Herr Brinkhaus zurückgezogen hat, dann Frau Rudolph.
Ja, es heißt immer, wir müssen die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf ihre Gesundheit stärken. Ich glaube, die Kunst ist es, Anreize zu setzen, um gesunde Lebensstile zu fördern, ohne dabei bevormundet zu wirken. Frau Teichert, wie können politische Maßnahmen gestaltet werden, eben ohne dabei bevormundet zu wirken?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Genau das ist nämlich der Ansatz, mit dem wir jetzt auch noch mal starten und wo wir noch mal Veränderungen ins System reinbringen wollen. Wir wollen eben nicht bevormundend unterwegs sein, auch wenn wir in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, rückblickend natürlich mit solchen Botschaften und Kampagnen unterwegs waren. Aber die Zeit verändert sich. Wir leben in einem digitalen Zeitalter und wir leben auch in einem Zeitalter, wo wir nicht mehr nur Botschaften abgeben und sagen, jetzt macht das mal sowieso, ernährt euch gesund, sondern wo wir tatsächlich genau hingucken müssen. Und wir orientieren uns da an einem Ansatz der WHO, der uns sozusagen da auch unterstützt, nämlich das ist dieser Behavioral Cultural Insights Ansatz, wo wir sagen, wir wollen verstehen, warum die Menschen sich verhalten oder auch nicht verhalten. Also die Fragestellung lautet eben nicht mehr jetzt ernährt euch gesund, sondern wie ernährt ihr euch und warum ernährt ihr euch so, wie ihr das macht. Und wir haben ein ganz neues Instrument, was wir jetzt einführen, parallel im BIPAM, nämlich wir werden ein Gesundheitspanel, Gesundheit für Deutschland, damit sind wir schon unterwegs, das werden wir aufsetzen. Wir haben jetzt schon 47.000 Panelisten gewinnen können in Deutschland, die bereit sind, an regelmäßigen Gesundheitsbefragungen teilzunehmen und auch ihre Daten innerhalb dieser Befragung zur Verfügung zu stellen. Wir bauen das gerade sukzessive auf. Wenn wir das an den Start bringen können, dann können wir auch regelmäßig in der Bevölkerung nachfragen, wie ist denn jetzt entweder das Wissen oder die Meinung oder der Stand zu einem bestimmten Gesundheitsproblem. Also zum Beispiel, warum rauchen Leute, obwohl sie ja wissen, wir haben auf den Packungen die Warnungen, das ist so gefährlich und sie kriegen Krebs, sie sterben und trotzdem rauchen die Leute. Und damit könnten wir also ganz gezielt hingehen und das ist dann nicht in dem Bereich der Vormundung, sondern ich glaube, es ist eher in den Bereich Verstehen. Wir wollen verstehen, warum Menschen bestimmte Sachen machen oder nicht machen, um dann auch Lösungsansätze entwickeln zu können. Und ich glaube, das ist ein wichtiger und ganz neuer Schritt, an dem wir jetzt stehen.
Herr Gerschau, gibt es eine Nachfrage? Das ist nicht der Fall. Prima. Dann haben wir jetzt Frau Rudolph und dann Herrn Blankenburg.
Ja, herzlichen Dank auch für beide Vorträge und auch für die bisherige Diskussion. Ich glaube, es ist ja genauso gedacht, dass wir es eben mal interdisziplinär diskutieren und auch Abgeordnete aus den anderen Fachausschüssen sich zu diesem Thema äußern können. Und ich freue mich auch über den Entwurf der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, insofern, dass der Health and All Policies drinsteht. Aber Frau Voss, Sie haben in Ihrer Präsentation auch genau auf einen Punkt fokussiert, an dem es eben oft hakt und in der Umsetzung schwierig wird. Nämlich das Zitat dazu, dass die Potenziale für Prävention und Gesundheitsförderung außerhalb des Gesundheitssystems liegen und Prävention eben neben der Verhaltens- auch vor allem Verhältnisprävention ist. Und dass die Feststellung, Umweltschutz fehlt als Ziel im Präventionsgesetz, also die ist sowohl richtig, als auch würde sie, wenn sie umgesetzt würde, einen sehr, sehr umfassenden Anspruch formulieren, bei dem dann auch wir GesundheitspolitikerInnen uns wieder fragen, wie sollen wir das jetzt aus dem Etat des Gesundheitsministeriums finanzieren? Also Sie wissen, worauf ich hinaus will. Wie schafft man es am besten in der praktischen Umsetzung, einerseits noch dafür zu argumentieren, aber es dann auch tatsächlich hinzubekommen, dass eben nicht die Verknüpfungen, die wir im ideellen, glaube ich, wirklich schon sehr gut hergestellt haben, nicht an Ressortgrenzen Halt macht und es tatsächlich zu einer Umsetzung und diesen Co-Benefits kommt, ohne dass jeder rechnet, was macht das auf meinem Bierdeckel?
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Wenn wir über Gesundheitsförderung und Prävention sprechen, rutschen wir immer ganz schnell in die individuelle Debatte ab. Das ist die Frage nach Bevormundung geht ja auch in diese Richtung. Aber darum geht es nur zum Teil. Natürlich brauchen wir eine höhere, wir nennen das Gesundheitsalphabetisierung in der Bevölkerung, die auch total korreliert mit dem sozioökonomischen Status beispielsweise, mit Geschlecht, mit allen möglichen Determinanten, sozialen Determinanten, die man sich vorstellen kann. Worum es aber eher geht, ist Lebensbedingungen dort, wo Menschen arbeiten, wo sie spielen, wo sie lernen, wo sie zur Arbeit fahren oder zur Schule fahren, also auch die Mobilität mitgedacht, dass dort die Umgebung, die Luft, der Boden, was auch immer, so gesundheitsfördernd ist und umweltschützend, dass Menschen gar nicht erst krank werden. Also es geht um die Verhältnisse davon. Und der Spruch, der immer gesagt wird, ist, make the healthy choice the easy choice. Also den Menschen die Umgebung so bauen, dass die einfache Entscheidung die gesündere oder und im besten Fall auch noch die umweltschützendere Bedingung ist. Das ist eigentlich der Handlungsauftrag an Sie, unsere Welt so zu bauen, dass es einfacher ist, sich dafür zu entscheiden. Das heißt nicht, dass man sich nicht so entscheiden muss. Also ich kann mit den Apfel wählen, ich kann aber auch immer noch die Schokolade wählen, wenn ich möchte. Aber es ist ein bisschen einfacher, den Apfel zu wählen, weil der auf Kinderaugenhöhe an der Supermarktkasse ist und nicht mehr die Schokolade, beispielsweise, wenn wir über Ernährungsumgebungen sprechen. Und diese Logik reinzubringen in politische Gestaltung und nicht nur in, was ist rein Gesundheitspolitik, Präventionsgesetz zum Beispiel, sondern eben auch in die anderen Politiken. Also Stadtplanung so zu denken, Stadtentwicklung so zu denken vor allem. Luftqualitätsrichtlinien beispielsweise. Riesengroße Gesundheitsförderungspotenzial dabei, so drauf zu schauen. Ich glaube, da liegt ganz viel. Und ich stimme auch zu, in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist wirklich ganz viel drin. Die Gesundheitscommunity, die Public Health Community ist da noch nicht richtig dran gedockt, würde ich sagen. Da ist noch ein bisschen was zu tun von unserer Seite, würde ich sagen. Aber da ist ganz viel da, um genau diese Maßnahmen gemeinsam zu planen mit mehr Gewinn für die beteiligten Ressorts.
Vielen Dank. Ich habe jetzt Herrn Blankenburg und da meine Fragen en passant mitbeantwortet worden sind, kann ich mich wieder runternehmen von der Redeliste. Herr Blankenburg, der letzte Frageslot für heute.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mir geht es ähnlich. Mich hat auch insbesondere die Frage vom Kollegen Wagner interessiert, hinsichtlich der Best Practices international, auch im Zuge der Gesundheitsfolgenabschätzung von Gesetzen. Aber das wurde, wie gesagt, mitbeantwortet. Deswegen würde ich meine restlichen 4 Minuten oder 4:30 gerne Ihnen noch mal geben, zu so einer Art Schlusswort, wenn Sie erlauben, weil Sie, glaube ich, hier auch schon viel Eindruck davon bekommen haben, wie Nicht-GesundheitspolitikerInnen über das ganze Thema denken. Und deswegen würde mich noch mal interessieren, was Sie uns dezidierten Nicht-GesundheitspolitikerInnen gerne noch mal mitgeben würden, weil diese Bereiche und gerade diese Fragen der Gesundheitsprävention und dieses Mitdenkens natürlich nicht nur im Gesundheitsausschuss stattfinden sollte, sondern und auch nicht nur im BMG, sondern ressortübergreifend.
Ja, so machen wir das.
Vielleicht ein Hinweis noch zu den Best Practices. Was ich gerade am spannendsten finde, ist der gesamte Bereich so Wellbeing Economy und wie macht man das eigentlich? Also wie setzt man die Donut-Ökonomie als Konzept um? Die Amsterdam hat das beispielsweise gemacht. Also da mal hinzugucken und da liegen quasi Gesundheitsgewinne drin. Das ist total spannend, sich das auch aus Umsetzung als auch aus Forschungsperspektive anzugucken. 2 Minuten ungefähr, nicht ganz. Ich möchte gerne eine Anekdote erzählen. Ich habe einen Workshop gemacht mit Leitungen von Gesundheitsämtern, also Menschen, die ein Gesundheitsamt leiten. Und da habe ich gefragt, warum klappt es denn nicht, dass ihr auf kommunaler Ebene mit den anderen, mit dem Umweltamt oder mit den Städteplänern, warum arbeitet ihr denn da nicht so zusammen? Und die Person hat mir zurückgemeldet, wir sind da die Buhmänner, wir haben noch Covid in den Knochen und selbst wenn ich da hingehe, dann bekomme ich ja Arbeit und habe niemanden, der die dann machen kann. Das heißt, das ist Das ist eine Ressourcenfrage für die Gesundheitsämter, das wirklich auch zu machen. Aber es ist auch eine Haltungsfrage. Also zu sagen, wenn ich da hingehe, die hören mir nicht zu, ich habe da irgendwie, die kommen da nicht richtig durch, ich bin da der Buhmann, weil mit Gesundheit wird alles immer irgendwie teurer, dauert länger und wir sind da die Spielverderber. Das heißt, es geht darum, dieses Personal zu stärken mit Geld und mit Wissen, auch mit diesen Gesundheitsfolgenabschätzungen. Die machen wir ja nicht nur für Sie jetzt hier, sondern die machen wir ja dort für die Leute vor Ort, damit die wissen, was können wir jetzt hier, wie kann ich eigentlich zugehen auf die Städteplaner mit Gesundheitsargumenten? Weil da muss es ja landen. Und ich glaube, da den ÖGD, aber auch die Strukturen für Gesundheitsförderung und Prävention kommunal zu stärken, darum geht es. Weil da muss es ja landen. Was wir hier besprechen, ist super, aber da muss es landen.
Und da Frau Voss schon den Werbeblock für den ÖGD gefahren ist, würde ich jetzt noch mal ein bisschen den Blick weiten. Sie hatten ja gerade gefragt, sozusagen, was ist die Chance oder was ist die Take-Home-Message vielleicht auch für Sie? Ich glaube, wenn Sie mitnehmen, wir brauchen eine deutliche Stärkung für den Bereich und zwar über alle Ressourcen hinweg. Wir reden nicht nur über ein Thema im Gesundheitsbereich, sondern das betrifft eben sehr viele andere, von denen wir heute einige ja schon angesprochen haben. Und da brauchen wir, glaube ich, Ihre aller Unterstützung, dass Sie dieses mitnehmen, dass Sie auch mitnehmen, dass Prävention und Gesundheitsförderung ganz wesentliche Bausteine sind, mit denen wir tatsächlich nicht nur im Bereich Gesundheit unterwegs sind, sondern auch in anderen Bereichen. Denn jede Investition, die wir für diesen Kontext machen, spart uns ja an anderer Stelle Geld. Wenn wir die Lebensverhältnisse gesundheitsfördernd gestalten und dadurch verhindern, dass Menschen krank werden, dann ist das ein großer Benefit. Und das müssen wir vordenken. Das ist nichts, was uns sozusagen von vornherein in den Schoß fällt. Und es fällt auch vielen schwer, sozusagen antizipiert das vorauszunehmen. Und das wäre meine Bitte, wenn Sie das noch mal mitnehmen, auch in die anderen Bereiche, dass es sehr sinnvoll ist, nicht erst abzuwarten, sozusagen, wie sagt man das im Sprichwort, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern dass es durchaus sinnvoll ist, im Bereich Prävention vorzudenken, Weichen zu stellen. Und das ist das, was Sie können. Sie sitzen an den Stellen, wo Sie Weichen stellen können, auch in die anderen Bereiche hinein, damit wir nicht nur alleine in dem Bereich Gesundheit unterwegs sind und sozusagen als einsame Kämpferinnen hier wir beide noch mal die Fahnen hochhalten und sagen, das ist uns acht so wichtig, sondern wenn Sie Multiplikatoren werden von den Ideen, die wir Ihnen heute nur so kurz anreißen konnten, wir kommen, glaube ich, auch gerne wieder und würden noch weitere Inputs geben können. Herzlichen Dank.
Dafür, dass wir für Ihre Themen und für unser Thema heute Multiplikatorinnen und Multiplikatoren werden, haben Sie heute fleißig Lobbyarbeit betrieben. Ich bin sicher, das ist Ihnen ziemlich gut gelungen. In diesem Sinne von uns allen ein herzliches Dankeschön für den Input, für die geduldige Beantwortung unserer Fragen und auch für das vorgeschlagene Abschlussstatement. Das Thema wird uns weiter bewegen, das ist völlig klar. Mit dem neuen Institut werden wir uns natürlich auch beschäftigen, sicherlich noch mal fachlich in unterschiedlicher Intensität, die Gesundheitspolitiker mehr als wir wahrscheinlich. Und ich freue mich auf weiteren Austausch. In diesem Sinne für heute ein herzliches Dankeschön. Und für uns alle ist die Sitzung dann jetzt geschlossen. Danke sehr.